Home Deluxe Arena. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was das für ein Kindergarten Playmobil Sonsterstadion ist in Paderborn. Da steht, also du fährst auf einen Baumarkt, also auf so einen Möbelhausparkplatz, wo du parkst. Und dann steht da neben diesem Möbelhaus steht so ein, irgendwie so ein Schuhkarton, wo Home Deluxe Arena draufsteht. Man fühlt sich weder zu Hause, es ist weder Deluxe, noch ist es ansatzweise in irgendwelche, in irgendeine Richtung noch eine Arena.
Es geht tatsächlich mit dem Namen, mit dem Sponsoring-Namen. Ist es ein Sponsor, ne? Home Deluxe?
Ich weiß
es nicht. Ist es so wie Home 24? Oder?
Ein Einrichtungshaus, oder?
Also wenn das muss, wenn das kein Sponsor ist, dann die, das eigene Stadion Home Deluxe zu nennen, quasi das Pendant zu Volkspark, wäre ja grausam. Also es muss ja ein Sponsor sein, aber dann, selbst wenn es ein Sponsor ist, ist es ja auch scheiße, weil die, das ist ein scheiß Stadion und dann damit zu werben mit Home Deluxe, wie Stadion Deluxe, ist ja unterirdisch.
Wir waren ungefähr 12:30 waren wir an diesem Schuhkarton und haben gesagt, hey, wir können jetzt noch nicht reingehen. Und dann haben wir gesagt, okay, komm, wir gehen nochmal ums Stadion. Also am Stadion gab es eine Pommesbude mit Currywurst, Pommes, Mantaplatte oder wie es hieß. Ein Bierstand für 15.000 Leute vorm Stadion und wir waren innerhalb von, weiß ich nicht, von 2-3 Minuten waren wir einmal um dieses ganze Stadion rumgelaufen und standen schon wieder am Gästeblock und haben gesagt, ja okay, dann gehen wir halt rein. So, also
da sieht man mal, wie gut dann am Ende des Tages das Volksparkstadion doch ist, ne?
Ohne Scheiß, das Volksparkstadion ist tatsächlich, also nicht nur, weil wir
HSV-Fans sind. Disneyland dagegen wahrscheinlich.
Auch das, ne? Aber nicht nur, weil wir HSV-Fans sind und natürlich vieles immer so durch die schwarz-weiß-blaue Brille sehen, sondern das Volksparkstadion ist tatsächlich auch eins der geilsten und schönsten Stadien Deutschlands. Liegt vielleicht auch daran, dass wir eine der ersten waren, die ihr Stadion umgebaut haben. So, da waren wir schon mal mit so Vorreiter eigentlich. Und ich weiß nicht, wie es sein wäre oder wie es jetzt wäre, wenn wir jetzt das Stadion umbauen würden, ob wir nicht dann auch wieder, ob wir dann nicht auch in so eine Richtung von so einem seelenlosen Schuhkarton irgendwie gehen würden, weil was ja doch viele irgendwie machen, wo, weiß nicht, die das Stadion irgendwo außerhalb hinstellen, wahrscheinlich wäre das Stadion dann nicht im Volkspark, sondern wäre dann irgendwo, weiß ich nicht, in Pinneberg, gut für mich, aber
glaubt ihr, wenn ihr jetzt Boss wärt vom HSV, würdet ihr die Sitzplätze ganz runterziehen wollen, wie in England?
Ja.
Das wäre schon richtig krasser Mehrwert. Ja. Die kannst du da auch nochmal fürs Doppelte verkaufen, dass du da direkt wirklich den Spieler berühren kannst. Und why not, ne?
Also es ist ja immer nochmal, steht ja immer nochmal so zur Diskussion und zur Debatte, oder stand es zumindest immer mal, dass man tatsächlich die Plätze weiter runterzieht. Ich weiß gar nicht, aus welchen Gründen das bisher nicht gemacht worden ist. Wäre eine gute Frage, die wir mal recherchieren können, die vielleicht irgendeiner von unseren deutlich schlaueren Hörern, als wir es sind, vielleicht weiß.
Vielleicht wegen Pyro, dass man da irgendwie gleich vorbeugen will, dass man die Pyros direkt dort an gegnerischen Torwart oder sonstiges.
Nee, das glaube ich nicht. Also,
okay. Oder weil du keine Ordner mehr platzieren kannst, mit Sicherheitsabstand und ähnliches.
Aber das ist ja in anderen Stadien auch so. Ja.
Also müssen Sie jetzt eigentlich direkt mitmachen bei der Sanierung, nochmal die 2 Millionen reinschummeln, das, was das kostet. Aber gut, wir werden sehen.
Nach Home Deluxe Arena würde ich sagen, starten wir mal unser Home Deluxe Intro, oder?
Ja, danach kann ich zu kommen.
HSV, meine Frau. Der Fußball-Podcast von Fans für Fans. Mit Gato, Bones, Kai und Muchel von Abschlag. Jede Woche neu. Präsentiert bei Radio Energy.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV!
Meine Frau!
Jungs, ein bisschen euphorischer.
Ja. Ihr habt es bereits gehört. Wir sind in Bestbesetzung und Muchel fordert Euphorie, denn wie ihr gerade gehört habt, er war vor Ort in Paderborn und hat uns schon mal die ersten Eindrücke geschildert, so wie es sich gehört, bevor es dann auch mit dem eigentlichen Spiel losgegangen ist, Muchel. Also
es hatte so ein bisschen Halloween-Style tatsächlich. Süßes oder Saures, nur das Oder hat ein bisschen gefehlt, denn es war von beiden einiges da. Also wir starteten, glaube ich, so ein bisschen sauer.
Ja, es ging erstmal mit der Aufstellung los. Ich gucke es mir mal an. Ja. Da waren eigentlich keine Riesenüberraschungen. Also Dompe hat zum Glück gespielt, kann man im Nachhinein sagen. Mikel Bronzy hat gespielt. Jonas David, Vuskovic, Muheim, das war die Abwehrkette. Benesch, Meffert, Reis, Kittel, Dompe und dann vorne Glatze. Also war jetzt nichts, was völlig wild war. Königsdörfer, Suhun, Bilbir sind reingekommen. Aber
ganz ehrlich, man wusste, als ich die Aufstellung gesehen habe, wusste ich, wir brauchen drei Tore. Sonst gewinnen wir nicht.
Aha. Weil Jonas David gespielt hat?
Nee, aber ich fand einfach die Abwehrkonstellation so hinten, was sie in den letzten Wochen gezeigt hat, fand ich jetzt, hat mich verunsichert, ehrlich gesagt. Und ich fand ab Mittelfeldsturm qualitativ alles, bin ich mit einem ruhigen Gewissen reingegangen.
Also was auf jeden Fall klar war, dass viele Tore fallen werden.
Ja, das ist ja, stimmt. Und ich zur Abwehr wollte ich noch gerade sagen, stell dir vor einem Jahr, hätte uns jemand gesagt, jetzt in der Abwehr spielt Muheim, David, Vuskovic war vor einem Jahr schon ganz gut und Mikkel Bronzy, ein 18-jähriger Franzose, der ein Hemd ist, dann hätten wir auch gesagt, so wow, da werden viele Tore fallen und so war es dann tatsächlich auch.
Aber ganz kurz, da möchte ich ganz kurz, wenn du sagst, mit 3 Toren hast du gerechnet, was hast du bei Tippkick getippt?
Ah, jetzt direkt schon in der 5. Minute.
Ich glaube.
Okay, können wir später auch sonst nochmal drüber sprechen.
Ja. ist gut, da freue ich mich schon drauf.
Da kannte ich die Aufstellung noch nicht.
Ja, okay, come on.
Ja,
dann kannst du immer noch ändern.
Ja, stimmt. Ich guck mal schnell, ich glaube, ich habe was Ekliges getippt.
Also, Muchel feuert wieder Scharre, dem er letzte Woche im Tal der Tränen war. Er ist wieder da.
Wenn wir später zu Kicktipp werden, wir kommen. Ausblick werden wir auch noch berichten. Jetzt schauen wir erstmal auf das Spiel und nehmen das mal ganz kurz so ein bisschen genüsslich auseinander. Kai hat schon ganz richtig gesagt, wir haben 2 Tore bekommen, aber was diesmal eigentlich anders war als bei den anderen Spielen, wir haben 3 geschossen. Und das ist ja momentan, wenn man weiß, man ist vielleicht defensiv nicht super geil, dann ist es schon nicht unwichtig, dass man offensiv gut ist. Und
zumindest, dass Glatzel fit ist und spielt.
Richtig. Ich glaube, die Faktoren, oder der Faktor war wichtig und dann noch der Faktor Dompe. Aber wir können ja erstmal das Spiel ganz kurz chronologisch angehen. Ich würde mal sagen, man springt direkt in die 3. Minute. 0-1, absoluter Abfuck. Was war da im Stadion los,
Mochel? Also, das war so wieder so ein Start. Ne? Ich meine, das ist ja jetzt nicht das erste Mal die Saison, dass wir so einen Raketenstart von unseren gegnerischen Teams irgendwie sehen. So, auf der einen Seite müsste man sagen, okay, überraschend tut es uns nicht, weil das haben wir jetzt schon gegen andere Mannschaften auch gesehen. Ich weiß gar nicht, war es Darmstadt oder war es auch gegen uns? Ne?
Darmstadt war nach 7 Minuten 2-0 vorne.
7 Minuten auch so ziemlich schnell. Also ja, man hatte sich kaum irgendwie hingesetzt oder hatte seinen Platz eingenommen. Da stand es irgendwie schon 1-0 für Paderborn.
Davor gab es ja noch diesen Freistoß, den Heuer noch an die Latte gelenkt hat und dann mit dem Fuß in Seiten aus. Ja.
Sagen wir es mal so, ich fand auch, die HSV-Spieler haben gar keinen Zugriff irgendwie bekommen in den ersten Minuten. Und das wundert mich, weil da bist du ja nicht jetzt irgendwie nicht mehr frisch oder so. Und ich fand, man hat gesehen, dass Paderborn von der ersten Minute an einfach ein aggressives Pressing gespielt hat, mit 11 Mann hoch aufgerückt ist und damit kamen wir erstmal gar nicht klar. Nicht nur die ersten 3 Minuten, sondern irgendwie auch die nächsten 20 Minuten noch.
Und was ich halt so erschreckend fand beim 0-1, er kriegt den Einwurf hier auf den Fuß der Paderborner und geht einfach in den 16-Meter-Raum und du stehst da 3 gegen 5, also 3 Paderborner gegen 5 HSV-Leute und keiner macht da irgendwas. Also es ist nur Begleitschutz, dass der echte bis in den Fünferbox rangehen kann und dann. Also, du fragst dich, Zweikampfverhalten, ne?
Das war, glaube ich, die ersten 25, 30 Minuten so. Da war es, muss man sagen, wirklich
viel Saures.
Ja, viel Saures, richtig, richtig schwach. Und ich dachte nur so, ach du Scheiße, wo führt das jetzt noch hin? Und dann muss man sagen,
warte mal, zu dem Zeitpunkt war ich auf einem Spielplatz. Unverhofft und hatte aber dann gesagt, ey, scheiß drauf, ich mache jetzt hier Sky an auf meinem Handy und gucke mir das Spiel an und dann setzte ich mich auf eine Bank und habe auch gesagt, ey, ich hatte davor wirklich die ganze Zeit mit meinem Kind gespielt und dachte mir so, die 45 Minuten und gleich gehen wir nach Hause, kann er jetzt hier mal alleine spielen.
Im Fahrgeschäft alleine
nachhelfen. Sagt die erste Frau zu mir auf der Bank, oh, ich habe mich jetzt hier eigentlich hingesetzt, um mal so die Natur zu genießen und mein Buch zu lesen und nicht jetzt, um hier irgendwie einen Sky-Reporter zu hören. Ich so, mein Gott, hab mich hinter so einen Baum gesetzt und alle Leute, die dann natürlich an mir vorbeigegangen sind und irgend so ein Vater auf dem Spielplatz an irgendeinem Baum sitzen sehen, der so heimlich Sky guckt, haben natürlich auch mit den Augen die Augen verdreht, aber ging nicht anders. Das Spiel war zu spannend, es war mir zu wichtig, ich musste es mir reinziehen.
Ja, muss man machen, also es ist ja auch ein Skandal, dass man auf dem Spielplatz nicht frei Fußball gucken darf.
Absolut.
Also,
Sonne schien, also war ganz gut.
Muss ich provokativ so ein bisschen auf die Schaukel setzen, die anderen Kinder kommen noch, gucken auf deinen Bildschirm und alle Mütter rasten.
Ich habe auch das iPhone, diese große Version, insofern passte das dann auch in der Qualität.
Ja gut, also die ersten, 3. Minute Gegentor, scheiße. Dann haben wir so ein bisschen aus dem Nichts, mehr oder weniger, dann das 1-1 geschossen.
Glatzel
macht den rein, macht den auch sehr gut rein, muss man sagen. Ja. Also köpft gegen die Laufrichtung, kommt gut davor und ich würde sagen, den macht tatsächlich kaum ein Stürmer der zweiten Liga rein.
Genau, es zeigte sich die Qualität und gleichzeitig der rote Faden, dass der Leistungsträger Glatzel in dieser Saison schon sehr, sehr viele Spieltage funktioniert.
Seit dem letzten Spiel haben wir auch einen anderen Leistungsträger, und zwar Jean-Luc Dompé, der an allen drei Toren beteiligt war. Das Tor hat er sehr, sehr gut vorbereitet, das 1-1. Es sah so einfach, wirkte effektiv aus, den Gegner kurz ausgewackelt.
Hoch links wie rechts. Ist.
Ja, er kann links flanken, rechts flanken. Es wurde also wirklich auf den Kopf und war perfekt.
Auch hier faktenbasiert, 1 gegen 1. Seine Note war auch eine 1,0 und das Spiel hatte natürlich auch die Kickernote 1,0 nach dem ganzen Hin und Her.
Ja, obwohl seine Flanken immer so ein bisschen gechippt wirken, ne? Also die wirken jetzt nicht irgendwie richtig
gechippt da rein, ja.
Die chippt da so rein.
Ja. Aber ich glaube nochmal, Dompé ist so ein Spieler, das ist so ein echt so ein Spieler, der ein komplettes System aufknackt, weil der im 1 gegen 1, wenn der ein oder zwei Spieler frisch macht, so halt den Unterschied macht und irgendwie das System aushebelt. Also ich glaube, eine Mannschaft kann taktisch gut stehen, es kann sein, dass man sich die Zähne an den ausbeißt. Und wenn du dann Spieler wie Dompé hast, wo du eben die gegnerische Mannschaft nicht ausspielen musst, sondern einen Spieler durch das 1 gegen 1 Lücken aufreißt, also das System quasi knackt oder durch die individuelle Fähigkeit an den Spielern vorbeigeht, ist das für einen Trainer Gold wert, weil da muss er dann nicht mit seiner Taktik kommen, sondern kann sich auf Dompé verlassen.
Das ist für mich Zweitliga-Fußball pur. Ich glaube, so hat Terodde seine ganzen Tore immer gemacht. One Touch, also du hast irgendeinen Außen, der eine gute individuelle Szene macht, bringt ihn irgendwie rein und vorne hast du einen Stürmer, der auch individuell sehr gut ist und hält den Kopf, den Fuß, den Oberschenkel, was auch immer rein und dann hast du halt das Tor. In der ersten Liga würde das so nicht funktionieren. Da sind dann die Innenverteidiger zu gut oder die Außenverteidiger lassen einen da nicht flanken, aber zweite Liga perfekt und so simpel es ist, ich glaube, du kannst es immer und immer wieder machen und das ist halt einfach, ja,
ich glaube, deswegen sind auch so Spieler wie Sané und Coman so beliebt, weil die einfach dann, wenn nichts geht, kannst du dich auf die verlassen.
Auf einem leicht höheren Niveau, aber da kommt Jean-Luc bestimmt noch hin. Trotzdem muss er nach hinten, muss ich auch fairerweise sagen, muss er nach hinten auch noch, also wenn er an etwas arbeiten muss, dann ist das nach seiner Rückwärtsbewegung und
deutlich,
das
Arbeiten deutlich.
So, das hat Walter ja kritisiert, ne? Hat man das im Stadion auch gesehen? Also hat er seine Gegenspieler offen gelassen? Oder?
Ja, ich finde die Rückwärtsbewegung, das ist zum Beispiel das macht Jatta zum Beispiel viel besser, wenn Jatta über die Außen ist. Der macht halt eine super Arbeit auch nach hinten.
Ja.
So, dem fehlt natürlich so das technische Know-how, was ein Sané, ja. Dompé hat. So, das fehlt da.
Ja, also er arbeitet nicht mehr nach hinten und deswegen steht Muheim immer gegen zwei Gegenspieler auf der linken Seite, weil Dompé trabt er nach hinten und während Jatta eigentlich auch mittlerweile es gelernt hat, auch mit dem Sprint nach hinten zu ziehen, um den rechten Verteidiger zu unterstützen, das geht bei Dompé
noch. Und das haben wir jetzt auch bei Spielen wie gegen Leipzig, ne, wo das über die Muheim-Seite kam. Genau. Das ist schon eine Sache, die auch die gegnerischen Trainer, glaube ich, auch ausgemacht haben. Nicht nur, dass sie ihrer Mannschaft wahrscheinlich von vornherein sagen, ey, die ersten 5 Minuten, da müssen wir einfach so wach sein, das sind einfach die schwächsten Minuten beim HSV. Wenn wir sie knacken wollen, dann gleich zu Beginn.
Der HSV stand ja links ganz oft offen. Also
und dann eben die linke Seite, wo du ganz klar auch siehst, dass Dompé einfach die Rückwärtsarbeit nicht so optimal
ist. Finde ich krass, weil Dompé ist 27 Jahre alt. Also werde ich richtig drauf achten, ob Walter da tatsächlich bei so einem fortgeschrittenen Spieler noch Einfluss nehmen kann und ihn da zu bekehren kann, dann doch sich nochmal zu verändern in seinem Verhalten. Eigentlich ja nicht beim 27-Jährigen. Dazu mit 1,70 wird er hinten auch nicht die Kopfbälle rauskicken. Also
auch
wenn man sagt, dass es viel Sprungkraft immer ist. Aber ja, ich werde es mal beobachten, sein Defensivverhalten.
In der 46. Minute schießen wir dann das 2-1, belohnen uns ein bisschen, dass wir uns selber aus dem Sumpf rausgezogen haben, was übrigens eine richtig krasse Qualität ist, ne? Und so steigt man noch auf.
Du, nach 3 Minuten oder nach dem 1-0 von Paderborn bin ich eigentlich fest der Meinung gewesen, dass wir zur Halbzeit mindestens 2-0, 3-0 hinten.
Ja. Ich glaube, dem 2-1 ging ja, glaube ich, eine Dreifachchance vor. Zuerst hat Glatzel vorne einen verdattelt, dann hätte Paderborn eigentlich auf 2-1 stellen können.
Das Latte-Ding, ne?
Genau,
das,
wo der Conte vor Vuskovic mit Ball wegläuft, wo ich dachte, ob Vuskovic die Sprinttaste verloren hatte, wo er vor Heuer den Ball an die Latte chippt, legt er quer, führt Paderborn 2-1 und im Gegenangriff dann wieder der HSV, wo die Dompete dann den Ball lang ins Eck nagelt.
Ganz in AJ-Robben-Manier.
Ja. Genau. Eine Feststellung, oder zwei Fragen an euch. Wie habt ihr bis dahin Heuer Fernandes gesehen?
Gut. Also ich habe da nichts
Boah, wenn du jetzt so fragst, also ich finde, er hat den Freistoß hat er gut gehalten.
Sonst kam aber nicht viel Gefährliches
dann, raus. Dann muss ich auch dazu sagen, die Sonne stand ziemlich tief. Hm. Wir haben uns auch im Stadion schon gewundert, also früher haben die Keeper immer irgendwie ein Cappy aufgehabt. In
Oliver Kahn-Manier,
ja.
Jens so. Lehmann.
Ja. Und wir haben uns auch gefragt, also warum hat er kein Cappy auf?
Weil die Darf man das vielleicht nicht?
Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Also eine gute Frage.
Ich fand ihn wieder sehr präsent, auch mit Ansagen. Ich fand schon, dass er 2, 3 gute Paraden hatte. Und,
das kommt aber ein Aber.
Nee, dass er, nee, und da bin ich wieder beim roten Faden. Auch dieser Leistungsträger hat in meinen Augen wieder super funktioniert. Von der Ansprache, wie er seine Jungs nach korrigiert hat, gestellt hat, wie er den Ball an die Latte lenkt. Also ich glaube, das ist nicht ganz unwichtig. Und worauf ich hinaus will ist, die Mannschaft hat einen absolut Negativlauf. Liegt 1-0 hinten. Hm. Da muss man nochmal konsternieren, wie viel muss da in der Mannschaft stimmen, dass sie dann sozusagen sich noch zurückziehen sozusagen, nicht zurückziehen fallen lassen, sondern dass sie dann sagen, wir stehen auf als Mannschaft, da muss es doch zwischen Team und Trainer funktionieren, da muss es doch innerhalb der Mannschaft funktionieren, denn ansonsten kommst du dann, ziehst du dich da nicht an den eigenen Haaren wieder raus.
Definitiv.
Aber wir sind in der Aufstiegssaison und da muss man sich an den eigenen Haaren wieder rausziehen, wenn man schon Spiele wie letzte Woche verliert. Dann gegen Magdeburg, dann muss man solche Spiele dann umso mehr gewinnen und das haben wir jetzt getan. Wir haben ja schon prophezeit, solche Gegner liegen uns eher und das haben wir auch bewiesen. Wie gesagt, 2-1, wunderschön. Dompe, besser, fast noch besser als Rom gemacht, muss man sagen, obwohl hier auch ein Hörer geschrieben hat bei Instagram. Gregor schreibt, Dompe, ein richtig gutes Spiel und direkt ist er der falsche Rom, Kirche im Dorf lassen.
Ja.
Da bist du hier falsch mit Kirche im Dorf lassen.
Europa.
Ja. Europa, wer kommt?
Nein, aber ja. Ist ja. Ich meine, wir hatten in den letzten Folgen auch schon drüber gesprochen, ne? Nochmal ganz kurz das Thema Geschwindigkeit, weil wir es eben auch schon gesprochen haben. Man hat es im Stadion auch wieder extrem gesehen, dass so ein Conte, wenn der einfach seinen Antritt, so, da sieht unser Abwehr echt schlecht aus.
Ne? Ja.
Also
ist nicht die schnellste.
Da sagen muss wir mal so. Man auch, der kam ja von St. Pauli. Mhm. Muss man auch sagen, wieder ein dummer Transfer, aber man ist ja nichts anderes gewöhnt vom Stadtteilverein, dass sie viele dumme Entscheidungen machen.
Ja, Stürmer. Zum Glück. Stürmer haben sie ja auch genug.
Ja. Zweite Halbzeit, wir führen 2-1, kriegen dann das 2-2.
Auch wieder.
Geht los ziemlich wie die erste, nach 5 Minuten. Nach 5 Minuten.
Ich würde sagen, das ist wirklich eine Sache, woran sie arbeiten müssen, wirklich. Also, wenn uns das schon so auffällt, ne?
Und das Ding war, ich habe die Szene noch vor Augen, der Ball fällt David vor die Füße und er macht nichts. So, der Paderborner kann noch dazwischen gehen im Fünfer und wieder stehen 4 HSV-Spieler drumherum gegen 2 Paderborner und wieder hast du keine Reaktion oder keine geistige Schnelligkeit gesehen, dass du denkst, einfach mal den Ball jetzt rausdreschen, ne? Und die stehen da und wissen nicht, wohin mit sich und du fragst dich, mein Gott.
Kotzburger.
Ich wollte es genau
das Gleiche. Was für ein Insta-Name.
Kotzburger, ja. Ich hab's auch hier gerade vor mir.
Fragt, hat Jonas David seine Chance nicht genutzt?
Ist auf jeden Fall jetzt ein Moment, wo wir mal drüber sprechen können. Also,
drittes Spiel jetzt, ne?
Drittes Spiel. Ja. Hat er die Chance genutzt oder haben wir uns zu sehr auch auf ihn eingeschossen? Also nicht nur wir, sondern allgemein so die HSV-Fans, haben wir zu sehr, ist das zu viel Druck, der jetzt auf ihm lastete?
Das nicht, ich glaube.
Ich meine, die waren bis dahin eine der besten Abwehren.
Nicht ja, nur aber, erste aber, ich, und zweite aber ich fand gegen Paderborn die Viererkette insgesamt nicht gut an dem
Sonntag. Ja, aber Hosen runter, Jonas David,
Chance genutzt. Für mich aktuell kein Zweitliganiveau, wenn ich diese 3 Spiele jetzt als Grundlage nehmen müsste.
Okay, ja.
Chance nicht genutzt, sollte Schonlau irgendwann wieder eine rote Karte bekommen, habe ich ein schlechtes Gefühl.
Ja, ich würde da mitgehen. Ich fand es auch ein Unsicherheitsfaktor.
Ja.
So, tut mir fast leid, so, er war dann auch irgendwie bemüht. Und, aber man hat dann so ein bisschen gesehen, dass er dann doch die Unsicherheit ausgestrahlt hat. Und weiß ich nicht, also gut, dass schon noch wieder zurückkommt.
12 Gegentore in 4 Spielen, ne?
Wenn man es positiv formulieren möchte.
Okay, aber dann wäre es ja wahrscheinlich eine Option zu sagen, David in der Winterpause ausleihen und einen anderen Backup holen.
Um die Spielpraxis
woanders geben zu lassen.
Außer natürlich, die Situation ändert sich ein bisschen, wenn Jonas Heyer wieder fit ist. Jonas? Heißt das Jonas? Nee. Mo Heyer. Wow, Jonas Heyer. Wenn Heyer wieder fit ist, dann könnte er rein theoretisch, wenn einer aus der Innenverteidigung ausfallen würde, könnte er in die Innenverteidigung rücken und nicht Jonas David. Und dann spielt Mikkel Bronsi, der es ja okay gemacht hat. Zumindest kann man auf der rechten Seite nicht so viel kaputt machen wie vielleicht in der Innenverteidigung. Und dann hätten wir quasi einen internen Backup und müssten ihn nicht ausleihen. auf der anderen Seite, warum willst du den überhaupt auch im Kader behalten? Ja. Ne? Also dann kannst du ihn auch tatsächlich ausleihen, wo er dann Spielpraxis bekommt, was ja mit Ambrosius offensichtlich immer noch gut funktioniert. Der ist ja, soweit ich das gehört habe, Stammspieler.
Ja.
Ne? Ich habe jetzt die letzten Wochen nicht mehr verfolgt, aber ja, wäre eine Option. Auf der anderen Seite, wo man auf der Position, wo man dünn besetzt, jemanden ausleihen, I don't know. Ja.
Finde ich ganz lustig. Hier passt in diesem Moment die Diskussion um Rohr, der ja bei Paderborn dann gespielt hat.
Maxi.
Und wo wir alle den Transfer sehr komisch fanden und irgendwie dachten, da muss irgendwas vorgefallen sein. Jetzt im Nachhinein, okay, ich habe ihn relativ schwach gesehen, hat sich dann noch eine gelbe Karte geholt, ist jetzt kein Spieler, wo ich gesagt habe, den brauche ich jetzt unbedingt in meiner Mannschaft. Also insofern
ich war der Transfer okay. Erst nach dem Spiel gemerkt, dass er in der Startaufstellung stand. Also so viel zum Thema auffällig gespielt. Also
ja, okay, man muss aber nicht immer auffällig spielen.
Nein, also
viele Spieler fallen ja auch
drei Gegentore.
Aber viele Spieler fallen ja auch meistens dann auf, wenn sie erst fehlen. Also dieses, das, man muss ja nicht immer aktiv irgendwie
wie schon
dabei sein. Aber viel lief nicht zusammen bei Paderborn und ihm am Sonntag. Aber ihn jetzt pauschal schlecht reden würde ich auch nicht.
Ja, ich glaube, im Gegentor sah er nicht gut aus, aber ist mir auch, ich glaube, er ist nur ausgeliehen, ne?
Oder? Ja, genau.
Ja. Aber so sehe ich es dann auch mit Jonas Davi, deswegen komme ich drauf, dass ich glaube, dass der uns nicht fehlen würde.
Das glaube ich auch.
Ja, wenn alle fit sind und sich nicht noch mehr verletzen. Also wenn er jetzt nicht da gewesen wäre, dann hätte tatsächlich irgendwie Andresen oder irgendwie ein ganz junger, ich weiß nur, dass Andresen Abwehr ist, der sollte in der 94. Minute eingewechselt werden und wurde abgepfiffen. Ja. Aber ja.
Kann einem leid tun, aber es ist halt Konkurrenzkampf, ne? So ist Profisport.
Und dann kam natürlich der Moment, wo Königsdörfer eingewechselt worden ist und wir das System umgestellt haben, weil er dann hinten wieder auf Dreierkette gegangen ist. Und das haben wir in den letzten Spielen schon häufiger gesehen, dass Walter dann die Viererkette aufgelöst hat und zur Dreierkette und POM auch gleich das Tor gefallen ist durch Benesch. Wieder eine Vorlage von Jean-Luc Manet. Und
es wäre doch jetzt eigentlich mal bei so einem Dompe, ich muss mir kurz erzählen, weil ein paar Freunde von mir waren vor 2 Wochen in Liverpool.
Ja.
Und haben da Liverpool gegen Man City geschaut und haben da direkt an der Anfield Road im Hotel gewohnt und meinten, ey, es war so geil, weil die Songs, die da haben, sind einfach unfassbar. Und da ist ja diese Kultur groß, ich glaube, das ist das Gegenteil von eurer Kultur bei Abschlag, dass die ganz viele Songs über Spieler machen. So, also jeder Spieler hat da irgendwie seinen eigenen Song, meistens halt auf irgendwie einen gecoverten Song, von denen es halt irgendwie schon gibt, so eine Melodie, und dann wird halt auf englischer Sprache, was ich denke auch nochmal einfach deutlich einfacher ist als auf deutscher Sprache, halt was zu dem Spieler gedichtet, und da war dann eine Band irgendwie vorher, so wie als jetzt, wenn bei uns hier, keine Ahnung, beim Soccer Dance so eine Band wäre und die würden dann nur irgendwie auf einmal den Jean-Luc Dompe Song spielen und alle würden so völlig durchdrehen und irgendwie mitsingen und sowas.
Aber was würde auf Dompe passen? Hast du da schon einen Song im Ohr?
Chantré. Keine Ahnung. Man, irgendwas, also da würde er sicherlich irgendwas, also man könnte ja höchstwahrscheinlich was machen, und da hat auch einer gesagt, so, was für eine Marktlücke. Ich meine, mit Abschlag und so alles cool, ne? Nur der Verein steht im Fokus, aber so ist ja, denke ich mal, bei auch ganz vielen Ultras irgendwie so, dass so Spieler
nicht die Haltbarkeit ist halt immer so gering bei so Sachen.
Stimmt, ne? Aber der Fun ist natürlich größer, und es könnte ja eventuell auch sein, wenn du jetzt irgendeinen Spieler hast, zum Beispiel Reis, ne? Dann hat jetzt den geilsten Song ever, wo das ganze Stadion so mitsingt. Helge
Schneider, Reis.
Es gibt Reis. Ja, und das könnten doch die fehlenden 10% sein, warum man vielleicht beim HSV sich doch noch wohler fühlt als bei anderen Vereinen, weil das da einfach so ein geiles Song oder was einfach so derbe feiert und sich dadurch heimisch fühlt. Und wenn es da irgendwie eine Band oder irgendwie einen Musiker geben würde, der solche geilen Coversongs irgendwie macht auf Spieler, wie gesagt, ich glaube, in deutscher Sprache nicht ganz so einfach wie in englischer Sprache, aber würde ich derbe cool finden. Also wir wären die Ersten noch im Podcast, die diese Songs, wenn ein Spieler nur ansatzweise gut performt hat, irgendwie spielen würde und sagen so, ey, guck mal hier, wie geil, ey, ich habe hier den Song gehört, es gibt jetzt einen neuen Song, bla bla bla. Also wer musikalisch, finde ich, einigermaßen bewandert ist, wir haben hier leider keinen am Tisch, der kann aber das dann mal rausholen.
Ja, also.
Muchel wahrscheinlich in diesem Leben nicht mehr, aber da kommt also, der...
Für mich ist ja immer dieser Personenkult von Spielern, da komme ich immer nicht ganz so drauf, so deswegen machen wir das mit Abschlag.
Also ich feiere jetzt auch Dompe jetzt nach einem Spiel auch nicht. Es waren, glaube ich, seine ersten 3 Scorerpunkte, die Spiele davor, der jetzt nicht so geil performt, fand ich, jetzt ihn da in 7. Himmel zu loben.
Aber was heißt nicht so performt? Also ich finde schon, dass er definitiv eine Verstärkung ist, ne? Also
Ja, aber noch nicht das abgerufen, wofür er eigentlich geholt war. Das hat er jetzt zum ersten Mal gezeigt, finde ich richtig geholt. So. Dass er halt die Assist und auch vielleicht ein paar Tore macht, und das hat er, da kann man ja überhaupt noch nicht zu. Also ich finde, jetzt hat er zum ersten Mal abgerufen, was er richtig konnte.
Ja, also
hat, also er, hat er jetzt... Mit 27 kann man ja schon ein bisschen mehr verlangen von einem Spieler. Er ist ja jetzt nicht 22 oder 21.
Ich würde mal sagen, jetzt, also ja, die, wo er eingewechselt worden ist, hat er auch immer ganz gut gespielt. Und wenn ich jetzt den, was haben wir jetzt, 14 Spieltage oder irgendwie was, Resümee ziehen würde, inklusive des letzten Spiels, würde ich sagen, ja, also hat sich gelohnt. Also hat uns Punkte geholt, kannst du mal bringen und ist gar nicht so schlecht.
1:1 die gleiche Analyse sehe ich für Benes. Also der jetzt auch langsam immer stärker wird und doch, ich bin jetzt auch sehr zufrieden mit unseren Transfers doch im Nachhinein. Die sind jetzt gerade doch nochmal, haben sich deutlich gesteigert.
Benes soll ja ganz lange gebraucht haben, um sich an das System Walter irgendwie zu gewöhnen, obwohl er ja schon mal ein halbes Jahr unter Walter gespielt hat vorher, aber jetzt soll er langsam so ein bisschen reinfit und sich immer wohler fühlen und auch mehr Selbstvertrauen haben. Und also das passt wohl ins Bild.
Sehe ich auch so. Also du kannst nicht erwarten, dass jemand von Spieltag 1, gibt es ja ab und zu, dass sie gleich im ersten Spiel treffen, aber das heißt ja nicht, dass sie dann gleich im System sich eingefunden haben. Und ich glaube, du brauchst immer 5, 6, 7 Spieltage, um so richtig in Flow zu kommen mit deinen Mitspielern. Und das tun sie meiner Meinung nach im Moment. Und dazu bin ich immer ein ganz großer Fan, dass wenn man Transfers tätigt, die auch für die Stammelf vorgesehen sind und nicht irgendwie als Spieler 16, 17. Da würde ich immer eher auf die Jugend setzen und umso mehr freut mich die aktuelle Situation gerade. Also die stimmt mich echt positiv.
Also was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, ich saß erste Reihe in dieser Home Deluxe Arena und
15.000 passen.
15.000, ja. Und ich würde mal sagen, es waren 2.000 HSV-Fans da. Stimmung war sensationell, aber zumindest saß ich halt ziemlich weit vorne und konnte halt ziemlich genau auch sehen, wie zum Beispiel bei der Ecke, wie Benesch ganz klar die Ansagen gemacht hat und Kittel weggeschickt hat und wirklich auch als Leader und Führungsspieler agiert hat. Das fand ich schon aufmerksam, also besonders und dass Kittel sich da einfach auch von ihm hat führen und was sagen lassen so.
Ja, ist gut. Ich fand krass, man hat wieder gemerkt, wie wichtig Glatzel einfach für dieses ganze Team ist. Also sowohl als Anspielstation vorne, aber auch wie viele Bälle er sich in dem Mittelfeld abgeholt hat oder als Prellspieler gedient hat, einfach um den Rest der Mannschaft nachrücken zu lassen im Angriff. Also das Team, er ist wirklich der Stützpfeiler überhaupt, wenn du hochgehen willst, sowohl mit Toren als auch einfach im ganzen Spielaufbau.
Nenad Hovatic schreibt da auch oder fragt, brauchen wir noch einen Stürmer Terodde als Backup? Also wahrscheinlich eine Art Terodde als Backup. Also sind wir dann vielleicht für die Saison, falls Glatzel nochmal ausfällt, doch zu schlecht aufgestellt?
Optimal sind wir nicht aufgestellt, ne? Also Königsdörfer ist ja dann die erste Wahl. Für mich hat er einen Torriecher, also der hat ja schon 4, 5 Tore. Ja. Der steht da irgendwie immer richtig.
Aber hat er nicht aus der Position als Stürmer vorne gemacht, so, ne? Also
genau, immer so, ja, wenn er vom Flügel kam, ne?
Umso krasser, finde ich, ja, fast, dass er die Tore dann gemacht hat. Aber ja, ey, für mich ist es so, wen kriegst du denn für kleines Geld?
Auf dem Wintermarkt vor allem.
Ne? Der dann wirklich besser ist vielleicht als Königsdörfer. So, das muss ja jemand sein, der jetzt nicht spielt aktuell und irgendwie dann ausgeliehen wird und so wie hier der Poyan Palo damals und eigentlich ein gutes Niveau hat und uns dann irgendwie sofort weiterhilft. So, das Problem ist, im Sommer ist jetzt keine EM oder WM, was manchmal ganz hilfreich ist, weil dann wollen sie sich das letzte halbe Jahr nochmal zeigen. Hauptsache sie spielen, scheißegal wo sie spielen. Aber das wäre halt so für mich nochmal so der Case, den man machen könnte. Mir würde jetzt kein Spieler einfallen.
Aber. Ich muss auch sagen, viele Erstligavereine fahren ja auch die Taktik, dass sie sich ganz klar auf eine zentrale Spitze fokussieren und dann eben, klar, ist immer ein Risiko da, dass sich dieser zentrale Stoßstürmer jetzt à la Lewandowski verletzt und die Mannschaft dann dadurch eine ganz andere ist. Ich glaube, man muss hier im Fall Glatzel nochmal ganz klar die medizinische Abteilung fragen oder auch nochmal, ja, gucken, wie verletzungsanfällig ist dieser Spieler, wie sehr kann der auf die Zähne beißen. Jetzt hört man, dass er ja immer noch fit gespritzt wird. Finde ich, ist eher ein positives Zeichen. Er wird jetzt um die WM herum ja nochmal sich komplett regenerieren können. Und wenn du einen Spieler hast, der irgendwie nicht so wehleidig ist und nicht von alleine auf dich zukommt und sagt, nee, lieber nicht und ich fühle mich nicht und so, sondern einer, der irgendwie, ne, ein bisschen stabiler ist, sich dann lieber fit spritzen lässt, dann kannst du dich in meinen Augen, sofern er jetzt nicht irgendwelche gravierenden Verletzungen hat, auf den verlassen und mit Glatzel als einzigen zentralen zentralen Stoßstürmer planen.
Ja, aber ich glaube, wenn die Gerüchte stimmen mit dem Fit spritzen, ich glaube, das machst du mal für 3, 4, 5 Wochen.
Und die Pause kriegt er dann ja.
Genau, dann die Pause. Aber wenn du in der Hinrunde dann Diagnose hast, so, es ist immer noch etwas da und du musst dir im Fall die ganze Rückrunde irgendwie jede Woche 3, 4 Spritzen vom Spiel reinjagen, da hast du ja auch keinen Bock drauf.
Nein, aber das meinte ich. Wenn die medizinische Abteilung dann sagt, ey, pass auf, der Spieler, da ist was kaputt und das werden wir jetzt nur die ganze Hinrunde uns noch durchwürgen müssen, dann musst du jetzt reagieren. Genau. Dann musst du jemanden holen.
Ja, das definitiv, aber...
Jetzt kommt La Soga rein,
drückt
beim Freistoß aus, reißt deine Mauer ein. Die Kugel prallt ab, Zeit für einen
Abdauer. Er kommt.
Er hält seinen Fuß rein und der passt sauber. Sprint in die Kurve.
So viel zum Thema Songs von Spielern. Sofort wird er gespielt, der Song.
Alle Achtung, Meister, wieder Ball im Netz. Ja, das Spiel ist aus und wir ballern jetzt.
Ja, aber La Soga ist ja weder kopfballstark noch hat er so ein Spielverständnis.
Entschuldigung. Er ist kopfballstark und er hat ein Spielverständnis und ein super Torabschluss. Und vor allem großen Willen. Also er wird die Kugel schon irgendwie mit irgendeinem Körperteil reinmachen.
Okay, aber zumindest ist mir noch eine Sache aufgefallen und die wollte ich euch nochmal fragen. Wie ihr das? Nee, ich komme später dazu. Nach dem Tor von Benesch. Wie habt ihr das im Fernsehen wahrgenommen? Wie habt ihr das wahrgenommen, wie die Mannschaft sich über dieses Tor für Benesch oder allgemein gefreut hat?
Oh, ich habe es nicht so gesehen, aber ich...
Also wir sind in der Meute rumgesprungen. Ich glaube, da hat nicht jeder auf den Fernseher geguckt.
Okay,
also,
wie war es im Stadion?
Ich hatte das Gefühl im Stadion, dass... ich meine, du führst oder du schießt das 3, du liegst 1-0 hinten, führst 2-1, die kommen wieder auf den 2-2 ran und dann machst du das 3-2. Da würde bei mir... als Mannschaft würde alles explodieren. So, und ich hatte nicht das Gefühl, dass die Mannschaft so explodiert ist oder dieses 3-2 so sehr gefeiert hat, wie wir das als Fans gemacht haben.
Vielleicht auch so Unsicherheit, 20 Minuten zu spielen, kriegst halt viele Hütten, dass du, da kannst du ja nicht sicher sein.
Kann sein, trotzdem hatte ich irgendwie, weiß nicht, wirkte ein bisschen komisch auf mich. So.
Ja, ich kann die Mannschaft da, wenn es so sein sollte, ein bisschen verstehen. Obwohl, ich habe mich die ersten 10 Sekunden derbe gefreut oder 5 Sekunden und dann auch gesagt, okay, ey.
Schaut euch die Bilder nochmal an. Während nach dem Tor, wie die Mannschaft auf Benesch zugeht und ihn feiert.
Meinst du, Benesch ist nicht ganz so.
Weiß ich nicht. Ich weiß nicht.
Aber du würdest doch nicht in der 69. so derbe ausrasten, weil du das
3-2 gegen Paderborn machst.
Ja, aber nur, deswegen, die spielen ja auch noch 20 Minuten nach vorne. Du kannst ja da auch noch nicht dich so abfeiern.
Ja, das Stadion explodiert, weil also der Gästeblock ist explodiert und also ja, vielleicht erwarte ich da auch zu sehr.
Also wenn es irgendwie, ich glaube, wenn es so ein 4-2 in der 92. so ein entscheidendes 4-2 gewesen wäre, ich glaube, dann wären die auch irgendwie...
kann sein. Also vielleicht habe ich das auch nur so gesehen. Der Major schreibt, wie steht ihr zum ständigen Alkoholverbot in den Gästeblöcken beim HSV-Spielen? Ja, also...
Kann man auch nichts zu sagen,
aber betrunken. Nein. Aber also was mir auf jeden Fall wieder extrem aufgefallen ist, wie stark auch die HSV-Fans wieder am Glas waren und ein Großteil ist tatsächlich Wochenendticket-Tour gefahren nach Paderborn und so war der Pegel auch. Also,
was meinst du mit Wochenendticket-Tour?
Also die sind mit der Bummelbahn, weiß nicht, was kostet das? Irgendwie mittlerweile, weiß ich, ein Fuffi für 5 Leute. So steigst du ein und musst halt mit der Bummelbahn nach Paderborn fahren. Ich glaube, sie sind morgens um 5, 6 sind die losgefahren und sind dann nach Paderborn mit der Bummelbahn gefahren. Und wie das denn so auf so Auswärtsfahrten ist, ne, da bleibt kein Glas trocken und gut keine Kehle.
So muss es sein.
Und dementsprechend war der HSV-Map war schon also in der Reihe neben mir so. Das war schon.
Können Sie sich nicht vielleicht mal an jede Szene erinnern vom Spiel?
ja, also.
Ja, aber es ist, also okay, du meinst, das ist dann gar nicht so.
Die bierigen Banditen, das war, also der Aufkleber kam nicht von ungefähr.
Mal eine andere Frage, Styling-Frage, die Jacke vom Coach, ja oder nein?
Nein.
Nein.
Ja, ich bin auch bei nein.
Ja.
Die war es nicht.
Geht auch gar nicht um Coach, ist auch. Die Jacke für den HSV nicht gut, wird kein Verkaufsschlager.
Nee. So eine Nadel.
Nadelstreifen, ja. Nee, ist es nicht.
Nee, fand ich.
Kann der Fanshop wieder rausnehmen.
Fand ich auch nicht. Also,
aber ich weiß.
Ich sag euch, er wird sie jetzt öfter tragen, weil er gewonnen hat. Ich glaube, er ist ein Aberglaube-Typ.
Ja, dann soll es so sein. Wenn wir damit gewinnen,
dann. Aber der muss auch wieder kurze Hose tragen.
Stimmt.
Und Sneaker. Es war auf jeden Fall kurze Hosewetter in Paderborn.
Und
ne?
Knöchelsocken.
Es gibt ja anscheinend eine HSV-Badehose im Online-Shop, ne? Gibt also, die muss man sich mal dann auch holen.
Aber also die Walter Schenk, wenn da mal
ich
hier
weiß,
ist?
Ich weiß aus. einigen Quellen so, dass gerade so in Sachen Fan-Utensilien und Merchandise, also auch nicht nur beim HSV, meistens die Sachen am besten funktionieren, die wir wahrscheinlich grausam finden. Also ja. so Camp David-Style funktioniert, glaube ich, schon mit am besten.
Au, ja.
Also deswegen so eine Nadelstreifenjacke. Ich will es nicht abstreiten, dass das nicht vielleicht auch dass das nicht ganz schlecht funktioniert.
Müssen wir mal fragen.
Gerade bei denen, die gerne schwarz tragen, so ein bisschen dunkler. Dann, ja.
Apropos, aber vielleicht die entscheidende Frage der ganzen Podcast-Folge.
Oha, ja. Ich bin gespannt.
Was funktioniert am besten? Der HSV funktioniert am besten gegen Spitzenteams. Ja?
Check.
Und tut sich am schwersten.
Darmstadt?
Ja, bis auf da, aber es gibt immer einen Haar in der Suppe. Rostock, genau. Ja. Also. Und tut sich am schwersten gegen die Teams da unten, à la Rostock, Magdeburg. So, wir hatten in diesem Spiel 46% Ballbesitz. Das heißt, der HSV tut sich anscheinend leichter mit Mannschaften, die irgendwie selber den Ball haben wollen und in der oberen Tabellenhälfte stehen. Ist ja ganz geil, dass wenn wir dann in die erste Liga aufsteigen, alles geht. Aber vorher müssen wir in der zweiten Liga irgendwie ja noch gegen die
Gülle. Jungs
gewinnen. Und es kommt Jan Regensburg. Was machen wir? Was erwarten wir? Was muss anders sein als vorher?
Vor allem, jetzt kommt dreimal Gülle, ne? Regensburg, Fürth und Sandhausen.
Ja. Vielleicht können wir mit unserer B-Elf spielen, damit die dann wieder das Gefühl
also hat, dass Jonas Regensburg
ein derbe guter Gegner ist und die dann performen.
Oder ich bring der Mannschaft die Stecktabelle von meinem Sohn mit, die manchmal auch ganz wild aussieht, weil er die Vereine anders steckt, als ich sie ihm gesagt habe. Und vielleicht stecken wir dann einfach Fürth, Sandhausen und die Regenwürmer
die ersten drei, ne?
Auf die ersten drei. Dann ist die Mannschaft vielleicht mehr motiviert.
Oder wir starten nur mit 10 Spielern statt mit 11. Und bringen dann nach 20 Minuten einen einfach rein nochmal an 11. Das ist ja auch geil. Völlige Verwirrung.
Hinten aus der Warnannahme, der da so reinläuft.
Nee, ich glaube, das war so ein Turnaround, so ein Ding wie gegen Magdeburg wird dir nicht nochmal passieren. Und Walter wird auch jetzt mit Glatzel die letzten drei Spiele durchziehen. Ich glaube.
Und wir überwintern auch auf dem ersten Tabellenplatz. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Ich glaube, dass tatsächlich jetzt auch dadurch, dass Dompe und Benesch besser eingespielt sind, das Spiel ein bisschen flüssiger läuft, auch gegen tiefstehende Mannschaften und das Duo speziell Dompe-Glatzel diese Saison das Duo to watch ist, um die Punkte zu holen.
Ja, wär auf jeden Fall, ist eine gute These. Glaubst du, die würden auch jetzt, spielt gerade Champions League, Lissabon gegen Frankfurt, 27. Minute, glaubst du, Dompe und Glatzel würden auch was reißen?
Weiß nicht, ich finde Champions League ein bisschen übertrieben, aber ich finde, dass Dompe und Glatzel auf jeden Fall mehr Niveau haben als die Spieler bei Union Berlin in der ersten Liga.
Von denen wir immer noch die Namen nicht kennen, außer Rani Khedira.
Der jetzt mit Real Madrid und Barcelona.
Nenn mir doch mal mehr als ein Spieler, nämlich den Bruder von Sami Khedira von Union Berlin.
Oh, ich glaube, mittlerweile muss ich ja einmal ein paar haben, wenn ich die so sehe.
Also, letztes nochmal großkotzig gesagt, so. Beim nächsten Mal weiß ich auf jeden Fall die Mannschaft.
Was ist denn mit so Knoche zum Beispiel?
Richtig.
Haben die da irgendeinen. Der Mittelstürmer schießt doch alles kurz und klein. So ein
Geraldo Becker.
Ja, dem zwei Freunde, die gut sind.
Genau.
Den zweiten kann ich nicht aussprechen, aber der eine heißt Becker.
Okay, aber immer was anderes. Champions League, Kohle. Da ist, also Kai, du hattest es irgendwie letzte Woche kurz mal angerissen, irgendwie in unserer WhatsApp-Gruppe. Ach, du warst das.
Und Kai hat es für ihn aber nochmal ausgegraben irgendwie. Kai hat ja hier nochmal eine Finanztabelle aufgemacht.
Ja, das ist wirklich krass. Also,
was denn?
Also, Eintracht Frankfurt, sie spielen ja, wir nehmen ja hier gerade den Podcast auf, während der Champions League Zeit, morgen spielt Eintracht Frankfurt.
Wir sind quasi wie bei Sport 1, kennt ihr das? Da war Stübi doch letztens, wo Peter Neururer immer ist, die sich unterhalten, während der Champions League, während das in Champions League läuft, sie gucken quasi Champions League, aber da gucken die Leute dann zu, die nicht Champions League gucken, weil sie halt nicht irgendwie Sky haben.
Wie bei Scholle, die gucken uns beim Gucken zu.
Genau, und jetzt ist der Podcast quasi auch nur, dass wir nicht live sind.
Ja, aber du hast gerade live gepostet, sehe ich gerade, und die Ersten schreiben schon sie Vorfreude auf die Folge. Also,
ist ja alles gefühlt.
Wow. Also müssen wir nichts vor
besser also, absprechen. Also Kai, hau raus jetzt.
Hau mal ein paar Zahlen raus. Bisherige Champions-League-Einnahmen von der Eintracht sind 36,9 Millionen Euro. Startgeld 15,6, Koeffizientenregelung irgendwie dadurch 14,8 Millionen nochmal eingenommen, Prämien 6,5 Und gegen Sporting sind jetzt nochmal weitere 12,4 Millionen drin. Siegprämie wären allein 2,8 und Achtelfinaleinzug bringt eben auch nochmal 9,6 Millionen.
Krass. Also haben wir das damals auch bekommen?
Es regnet Kohle.
Gegen, als wir da Juve und Co.
Und das ist alles noch Vorrunde, oder?
Ja, ja. Und wenn du jetzt ins Achtelfinale kommst, bekommst du heute Abend eine Siegprämie 2,8 plus 9, noch was für 6, den Einzug genau, also ins Achtelfinale. 12,4
Millionen ja, das ist krass. Für jeden Sieg bekommst du 2, genau. irgendwas Millionen. Das heißt, du kriegst für jeden Sieg ein Dompe.
Genau.
Oder was weiß ich, was du da für Spieler ja, reißt.
Das ist ja. schon krass, auf jeden Fall.
Das ist schon, und wir haben es hingekriegt, die ganze Kohle völlig
in Jordan zu jagen.
Unsachlich ja. rauszufeuern.
Aber wir ja, schreiben schon wieder eine schwarze Null.
Schon Dank, wieder?
Ja. Dank
Wüstefeld.
Wüstefeld.
Mal Zeit, dass er zurückkommt.
Ja.
Bisschen Trouble, ist langweilig.
Genau. Es ist so langweilig, ne?
Wir haben schon lange nicht mehr.
Es ist zu ruhig.
Es ist zu ruhig, ja.
Es geht nur um Fußball. Es ist jetzt hier, das Stadion wird ganz still und heimlich jetzt auch saniert, ohne irgendwelche Towers und dass die Stadt anspringt und so. Das ist fast zu unspektakulär.
Ja.
Also nee, das können wir auch nicht gut heißen,
wir brauchen wieder Medien. ein bisschen
Futter ja. wieder. Ja, Erik Huber hat ja letzten Donnerstag Konzepte vorgestellt im Aufsichtsrat. Ich weiß nicht, wie die aufgenommen wurden, das stand jetzt nicht in der Zeitung, aber er hat sollte letzten Donnerstag Konzepte vorstellen, wie das eventuell sponsormäßig.
Ist das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? Wenn
ich halte ihn für recht dieser Begriff, wenn man einen Menschen loben möchte. Kompetent! Nein, er ist deutlich kompetenter, glaube ich, in seinem Job als Wüstefeld, der ja nur heiße Luft verbreitet hat oder heißen Wüstensand.
Ja, das steht völlig außer Frage. Ja, also CL haben wir damit auch abgehakt. Was haben wir noch?
Kicktipp.
Ich wäre sonst gar nicht auf Kicktipp gekommen, aber.
Also, Muchel hat ja, ich habe es tatsächlich. Als ich Kicktipp auch mal live geguckt habe, habe ich mal reingeguckt, wie stehe ich denn so aktuell und was habe ich dem HSV getippt? So, ja, okay, habe ich 2-1 getippt und habe wirklich tatsächlich geguckt, was Muchel und sehe so, da stand es gerade 2-1, Muchel tippt 3-2 und ich so, boah, okay, krass, ne? Schießt mir das 2-2, dachte ich schon so, okay, und bei 3-2 schreibt Muchel dann auch proaktiv, boah, guck mal hier, Kicktipp und so. aber muss sagen, 3-2 ist ein richtig, richtig krasser Call. Das hat allerdings auch
das haben doch ein paar
mehr, ein paar auch mehr getippt, genau. ne? Also Tiger K, der froh der jetzt 90. auch ist. Aber das muss man sagen, wow, what a call, du bist jetzt unter den Top 10 damit.
Ja.
Warst du vorher anscheinend auch, also hast du irgendwie keinen Platz nach oben noch unten gemacht.
Nee, ich hatte ja immer die Hoffnung, dass Inside Gremnitz mir noch gefährlich wird, aber
ja, der
wieder 7
ist,
Plätze runter.
Alter, ja.
Auf nicht. Paderborn getippt, sehe ich gerade.
Ja.
Was?
Ja,
was?
Ich hab lange überlegt, natürlich das Statement auch schon schriftlich vorbereitet hier, falls ich darauf angesprochen werde.
Wenigstens 3-4 immer der 3 HSV-Tore.
Sieht Open 3.
Junge. Nee, ich habe mir gedacht,
du bist ja gerade so Gesicht gerade.
Muss ja irgendwo mal so 3 Spiele in der Saison oder so. Es macht ja keinen Sinn, 34 oder 36 Spiele nur auf den HSV zu setzen, finde ich. Das hat ja nichts damit zu tun, dass man sich da nicht wünscht, dass der HSV gewinnt oder dass man irgendwie sagt, ja, die sind kacke oder so, sondern einfach die Quoten auch vom Wettanbieter waren ja auch leicht pro Paderborn, wir hatten eine Krise. Ich fand jetzt logisch hergeleitet das Ergebnis oder diesen Tipp so richtig, dass man sich dann was anderes wünscht, ist ja klar. Aber
du hast ja doch selber gesagt, gegen
und gute Gegner tun wir uns leichter.
Ja, und 3-2
habe ich auch getippt. So.
Ja, nee. Da stellst du deine eigene Expertise in Frage. Außer, oder was du gerade hier gesagt hast, ist wieder Schall und Rauch.
Nee, ich finde, es gibt ein paar Momente in der Saison, wo man auch sagen muss, also es macht ja keinen Sinn, 34 Spieltage nur auf den HSV
zu Muchel macht das. Ist
safe.
Also letztes Jahr wäre der HSV nach Muchel mit 85 Punkten aufgestiegen.
Ja.
Ja.
Da hatte ich wirklich mal geguckt, dein HSV wäre bei dir auf 85 Punkte gekommen. Das ist ja so geil.
Ja, ich muss mich auch in Schutz nehmen. Ich habe noch nicht einmal in der Saison gegen den HSV getippt, aber hier
aber fand
ich
es mal angemessen. Ja,
hier wird geschwommen am Tisch gerade.
Trotzdem, und ich werde auch weiterhin auf den HSV tippen.
Finde ich gut.
Trotzdem werden wir die letzten 3 Spiele sind für mich 9 Punkte.
Ja.
Müssen 9 ja. Punkte sein.
Auch mit Zorniger, der jetzt in Fürth übernommen hat.
Auch das.
Okay. Ja. Nächstes Spiel ist am Sonntag.
Gegen die Regenwürmer.
Gegen Regensburg. sichere 3 Punkte. Danach spielen wir gegen Fürth.
Englische Woche? Ja, warte mal, aber eigentlich ja nicht sichere 3 Punkte, ne?
Wenn man, hör auf. Du wettest doch schon jetzt auch schon wieder auf Regensburg. Nein, klar, es ist kein Spiel in der zweiten Liga. Diese Saison ist ein Selbstgänger. Alle Spiele sind schwer, würde man jetzt sagen.
Jeder aber kann jeden schlagen.
Genau, richtig. Die ausgeglichenste zweite Liga aller Zeiten. Bla, bla, bla.
Ausstiegssaison.
Ausstiegssaison. Zu Hause Regensburg. Das ist wirklich 3-0 eigentlich.
Danach Fürth englische Woche.
Ja, und dann Sandhausen.
Am Samstag, am 12.11. Und dann ist lange, lange Winterpause bis Mitte Januar.
Vielleicht eine Abschlussfrage noch. Und zwar, die hat Bones uns eben gestellt. Mochen und ich sind noch nicht auf die Antwort gekommen. Kai, du kennst diese Frage noch nicht, aber du wirst von uns dreien, würde ich sagen, potenziell der die Antwort eigentlich am ehesten kennt. Bones hat diese Frage mit einem Freund diskutiert am Freitagabend in der Thai-Oase. Das ist eine Karaoke-Bar auf dem Kiez. Und du bist auf die Antwort gekommen, Bones, aber ich bin mal gespannt, was ihr da draußen jetzt sagt. Und ja, hau raus.
Wer war der erste englische Fußballspieler, der 2-mal die Champions League gewonnen hat? Also nicht Europapokal, der Landesmeister, der Vorgängerwettbewerb, sondern die Champions League, die 92 eingeführt wurde. Wer war der erste englische Spieler, der die 2-mal gewonnen hat?
Owen Hargreaves?
Nein.
Jetzt haben wir auch schon mehrere englische Spieler, die Champions League gewonnen, oder ist er immer noch
bisher der Einzige? Ja, mittlerweile gibt es mehrere. Aber er war der Erste.
Und das war, wann, also das war jetzt nicht, also mittlerweile, gut, das muss ja nicht vor.
David Beckham ist das auch nicht, ne?
Nein, der hat nur einmal 99 gewonnen.
Und er hat wo gespielt, also der Spieler, war in welcher Liga hat er gespielt?
Spanien.
Also muss es ja wahrscheinlich Barca oder Real gewesen sein, also zu den galaktischen Zeiten vielleicht von Real oder sowas.
Davor noch.
Da muss ich meine Birne mal richtig anstrengen. Davor habe ich mich schon für Fußball interessiert, aber sehr national. Und
McManaman.
Genau, Steve McManaman.
Echt?
Ah, ja.
Guter Call.
Wow, ey, da bin ich drauf gekommen.
Ich hab's gegoogelt.
Du Bastard. Ja, Steve McManaman war es mit Real. 99, nee, Quatsch. 2000 und 2002.
Okay. Ja, Engländer sind doch echt einfach kacke, ey. Haben wir einen im Kader gerade? Nee, ne? Oder? Amici.
Ah, okay. Stimmt.
Doch nicht so kacke.
Ich dachte, du meinst beim DFB, Musiala, ich bin schon in WM-Stimmung.
Nee.
Was bist du?
WM-Stimmung, ne?
Am Ende guckt eh jeder, also lügt doch nicht selber in die Tasche.
Also,
guckst du's?
Nee. Also, ich guck's, glaube ich, so, aber ich find's aber so unentspannt dieses Jahr. Man traut sich noch nicht mal eine Tipprunde irgendwie ins Leben zu rufen. Man kommt auch irgendwie nicht richtig ins Fieber, weil mit wem guckt man das? Es ist schon, ich trau mich da jetzt fast nicht zu sagen, ich gucke es, weil dann irgendwie es fast so verpönt ist, so. I don't know.
Also ich werde Fußball-Detox machen. Ja. Also zumindest, was so Profifußball anbelangt. Ich glaube, ich werde eher die Zeit nutzen und werde irgendwie dem Amateursport ein bisschen widmen. Werde irgendwie mal so ein bisschen Abteilung vom HSV abklappern. So
Eishockey, oh, das ist aber geil.
HSV-Eishockey irgendwie in Farmsen. Mehr,
ist nicht derbe
in
Farmsen, geil.
Sondern hier in, wie heißt denn das?
Die sind doch in der Farmsener Eishalle da, oder
nicht? Nee, die spielen in Stelling. Und zwar bei dem Gelände da, Hagenbecks Tierpark. Eisbahnstellung. Dort spielen die.
Also haben die nicht in Farmsen mal gespielt?
Haben sie auch
oder
mal,
waren das genau. Die Crocodiles?
Das weiß ich nicht, aber zumindest spielen sie da in Stelling. Und dann werde ich mal, wie gesagt, HSV-Frauen spielen weiterhin.
Jugend
mal was gucken. Also das habe ich mir vorgenommen, irgendwie in der langen Winterpause so ein bisschen dem Amateursport mal. Futsal finde ich auch mega spannend. HSV-Futsal mal in der Halle anschauen. So, also ich finde, da kann man die Zeit insofern geiler nutzen, als sich irgendwie so eine...
Ja, ich glaube, es wird viele Demos oder auch Menschenrechtsdemos geben.
Ja, auch während
also. Und ich glaube, wenn wir da Detox machen, wir sollten das auch versuchen, irgendwie zu unterstützen, und wenn wir vielleicht auch ein paar Beiträge darüber teilen, die dort vor Ort stattfinden, wenn Leute wirklich versuchen, dort auf Missstände aufmerksam zu machen.
Ich habe mir da auch noch gar keine Gedanken machen,
wie ich auch nicht.
Wie wir damit umgehen. Also,
ach so, ja, also ich habe mich immer, ich wollte gerade sagen, ich auch nicht, aber ich habe noch keine Gedanken, ich habe mir noch nichts angeguckt zu dem Thema tatsächlich, und deswegen bin ich so ein bisschen gespannt oder ja, freue mich, ist ein bisschen übertrieben, aber zum Beispiel diese ganzen Vorberichte so von ARD, ZDF, die sind ja immer ganz gut, immer, was dann irgendwie 90 Minuten vor dem Spiel so gezeigt wird. Und die werden das ja auch relativ kritisch unter die Lupe nehmen müssen, auch, weil sie ja so einen Auftrag haben. Und auf die so Berichte, um mal mich, um mir so einen eigenes Bild in Anführungsstrichen machen dann zu können. Allein deswegen werde ich es mir, glaube ich, mal reinziehen. Ich glaube, es gibt jetzt schon die ganzen Dokus und die schon, genau. Also ich habe nur da Ausschnitte gesehen und von Leuten gehört, das ist völlig crazy, was abgeht, aber ich...
Also ich kenne tatsächlich auch welche, die hinfliegen ja. So und sich das anschauen. Das ist bei denen, wird das so ein bisschen danach irgendwie, die fahren seitdem sie zum Fußball fahren, zu jeder WM und das ist so ein Ding, so ne, wie irgendwelche Sachen sammeln, ja. Müssen sie halt dabei sein und
was ist auch krass, so als Funktionär oder irgendwie so, als wenn du im Verein jetzt irgendwie Manager oder bla bla bist so und normalerweise wirst du wahrscheinlich irgendwie eingeladen und dann fährst du hin und jetzt, wenn du da hinfährst, bist du direkt, wirst du im Zweifelsfall vielleicht in der Luft zerrissen, wie kann man das unterstützen?
Ja, ich glaube, der Staat kann sich ja gar nicht leisten, so mit den Menschen umzugehen, wenn die Kamera wie dieses Jahr draufhält. Ne? Also da werden ja Millionen von Kameras draufhalten, dass du da, glaube ich, Proteste machen kannst, aber du wirst da jetzt nicht vor Ort direkt zur Rechenschaft gezogen.
Ja, ich find's ganz lustig. Ich habe jetzt am Wochenende mit Patrick Ittrich, dem Schiedsrichter, in Golf gespielt und wir haben uns da auch intensiv drüber unterhalten über das Thema und man muss wissen, er muss sich ja zwangsläufig mit diesem Thema schon intensiv beschäftigt haben, da er aufpassen muss, welche Anfragen er dazu wie annimmt. Also unterstützt er das dann auch medial, indem er als Experte vielleicht bei irgendeinem Sender vor Ort irgendwelche Kommentare abgibt oder nicht. Und er hat ganz klar die Meinung geäußert, dass es schon sehr scheinheilig alles im Moment findet, die Kritik an der WM, weil die WM wurde vor 12 Jahren oder 10 bis 12 Jahren vergeben. Und man hatte jetzt wirklich 10 Jahre Zeit, diesen Druck, der jetzt ausgeübt wird, auf die FIFA auszuüben und dann hätte man noch was ändern können. Jetzt ist es ja völlig unmachbar, irgendwie noch was dran zu ändern. Und jetzt auf einmal wird jeder verurteilt, ne? Auch wie beim HSV, Christina Rann, die dann irgendwie jetzt bei Magenta TV auf einmal was macht. Klar steht das jetzt mehr im Fokus, aber auf der...
Ja.
Aber er sagt, jetzt kommen sie alle, aber als das damals noch weit weg war, hat das keinen interessiert und da haben alle gesagt, scheißegal.
Nee, so. Das kann ich so nicht stehen lassen. Also es hat vor einigen Jahren noch nicht so diesen Anklang gefunden, auch in den Medien. Und natürlich wird darüber jetzt mehr berichtet, aber so die Fans und auch, also die, was da alles passiert, auch bei der Vergabe von der WM und so, wurde ganz viel Kritik geäußert und wurde auch das nicht für gut geheißen, gerade als es auch darum ging, dass es irgendwie dieses Mal im Winter ist, nicht in den Sommermonaten wie sonst und was da alles so zustande gekommen ist. Also die Kritik gab es und auch deutlich in der Kritik, aber sie wurde wahrscheinlich nicht so gehört, wie sie es zurzeit gehört wird, weil natürlich das jetzt ein Thema ist, was jetzt in den Medien viel besser zu spielen ist, als bei einer WM, die erst in 4-5 Jahren ist.
Genau, aber dann ist es scheinheilig von der Presse, weil ich finde,
das
die Presse ist immer so, dass sie, und das gab es gestern auch einen interessanten Beitrag noch im Fernsehen, die Presse diskutiert immer erst darüber, wenn etwas medial Anklang findet, also und wenn das Kind schon im Brunnen gefallen ist. Aber dieses Investigative, mal vorbereiten, mal Prozesse im Voraus schon erforschen und ans Licht bringen, das passiert halt viel zu wenig. Und auch
kommt von wahrscheinlich Ittrich, auch drauf an,
auch welche von Ittrich Presse man eine ist. Klare Aussage: Die Leute bei der FIFA, die wackeln nicht annähernd. Also da könnte der Druck noch doppelt so groß sein, denen ist das scheißegal. Die sind jetzt schon, wurden nicht gerade die Olympischen Spiele oder so, vielleicht nach Saudi-Arabien wurde jetzt ein Großevent wieder vergeben.
Winterspiele, irgendwelche asiatischen Winterspiele.
Genau, also das ist so, die Funktionäre gehen nur nach dem Geld und da können wir den Druck noch verdoppeln, da passiert gar nichts.
Ja, es ist auf jeden Fall ein Thema, was man krass diskutieren kann.
Vielleicht finden wir dazu einen geilen Gast, ich weiß es nicht.
Ja. Das ist aber auch so eine Geschichte, noch ein Satz dazu, wegen, dass die Winterspiele jetzt die asiatischen nach Saudi-Arabien gehen. Das ist ja auch so, dass viele westliche Länder sagen, wollen wir nicht mehr. Wir wollen nicht irgendwie Geld ausgeben für Großveranstaltungen, wo wir am Ende mehr Kosten haben als Veranstalter, als wir Einnahmen haben. Und wenn so ein arabischer Staat sagt, uns ist uns scheißegal, hier ist das Öl, wir haben Kohle ohne Ende, komm doch zu uns. Dann gehst du halt dahin, um den Sport dann so ein einmaliges Erlebnis in dem Leben zu ermöglichen, wenn die anderen Staaten im Westen sagen, wollen wir nicht mehr. Also Frankreich, Deutschland oder auch vielleicht die Alpen, Schweiz, Österreich, die haben halt keinen Bock mehr. Oder Italien, die sagen auch nicht mehr, komm zu uns zu den Winterspielen. Die bieten sich ja nicht mehr an.
Ich bin trotzdem gespannt, was da passieren wird noch in Katar.
Also ich bin sehr gespannt. Ich habe eben noch gerade über diese Sommer-Winter-Thematik nachgedacht. Da habe ich auch bei uns zeigt gerade ein 1-0 für Sporting Lissabon, da habe ich auch, ich meine, ja, es ist jetzt auf einmal im Winter, auf der anderen Seite, es ist ja für die Südamerikaner, für die Afrikaner, Südafrikaner, für die Australier, also alles, was so Südhalbkugel ist, ist es ja auch immer im Winter und jetzt ist es halt andersrum. Also man kann ja nicht davon ausgehen, ey, es ist immer im Sommer, deswegen muss es jetzt auch im Sommer sein. Für die ist es ja halt immer im Winter. Also da finde ich so, okay, warum muss das so sein, wie es halt immer ist, so jetzt so ganz vom Ding her so, ja. Ne? Es ist jetzt null für pro Katar. Es hat mit Katar eigentlich gar nichts zu tun. Das war nur dieses Sommer-Winter-Ding, so, weil was sollen die Australier sagen? So, das Ding ist immer im Winter bei uns. Also wenn es schneit, so bockt auch nicht. Oder Neuseeländer. I don't know. Aber ja, es ist auf jeden Fall ein Thema, wozu man sehr gut diskutieren kann. Und vielleicht auch mal ein Gast, hast du auch gesagt, falls ihr irgendwie eine Ahnung habt, mit wem man darüber ganz gut sprechen könntet, wenn ihr jemanden kennt oder auch irgendwie nicht kennt, aber sagt, hier, den könnt ihr mal anhauen. Wir haben ja ein
Uli wenig... Hoeneß, ne? Der hat ja immer eine ganz gute Meinung zu
so. Ja, wir haben ja wenig Zeit. Wir senden natürlich durch. Jede Woche, Montag, kommt der Podcast wieder raus, außer heute natürlich Dienstag. Aber
Bas, der war doch in Katar.
Den packe ich nicht, muss ich sagen.
Wer? Basler hat doch Mario. Mit Batistuta und Effenberg in Katar gespielt. Basler.
Der hat auch gesagt, dass er Mats Hummels auf 100 Metern immer noch davon läuft. Also,
Mann. So, jetzt haben wir schon lang gesammelt.
In der Nähe mal gekickt. Lasogga.
Ja, passt auch stimmt. Hier.
Passt stimmt. Auch hier wieder.
Ja, aber Lasogga
passt nicht nur in den Sturm, sondern zu jedem Thema passt Lasogga.
Ja, wer weiß, ob der so frei reden kann. Aber nun gut, dann würde ich sagen.
Ja, also ich meine. Ja, frei reden, wenn du noch Ambitionen hast, dort irgendwann mal zu spielen.
Ach so, meinst du das? Ich dachte, weil er einfach so ein.
Ja, nee, weil er
Holger ist.
Oder ob er irgendwelche Freunde da hat.
Ich dachte, ach so, wegen Meinungsfreiheit. Deswegen.
Ja, Meinungsfreiheit so. Also die ihm da viel Geld gezahlt haben und dann sagst du jetzt auch nicht, ey, die sind richtig scheiße.
Achso, ich dachte, weil er so ein Dummbatz ist.
Nee, der ist ja nicht dumm.
Nein, deswegen wollte ich es mal.
Ja. Ich würde sagen, in diesem Sinne, auf weitere 3 Punkte, nur der HSV.
Scheiße, ich habe nicht aufgenommen.
Muchel!
War ein Spaß.
Jetzt habe ich es gelöscht.
Nur der HSV.
Michi Maske können wir nehmen.